Du.
Mit der Geldschlüssel machst du dein Auto?
Psalm 76. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalmenlied von Asaf. Vielleicht machst du das Saitenspiel, während ich predige? ja, ist kein Psalm, der unterbrochen wird, sondern ist ein Siegespsalm, ein Psalm, der im Krieg gespielt wird und gesungen wird vom Volk. Auf die Hoffnung Jahwes hin, auf seine Rettung und seine Größe und wie er zu seinem Volk steht, so ein, obwohl der Feind sein Volk auslöschen möchte und der Feind viel größer ist und viel weiter. Und daher, lasst uns mal anfangen. Gott ist in Juda bekannt und sein Name ist groß in Israel. Juda und Israel waren getrennt, Zenotstaaten Israel, dann Juda, Sohn und Levi, Sohn. Und fand es interessant, hier drüber nachzudenken, weil in Juda war halt der Tempel, ne? So, und da war der Gottesdienst, da war die Anbetung, das Gebet, Gottes Wort, die Auslegung, die Priester, die Leviten, die Diener Gottes, so, und da ist das Volk hingekommen, um gereinigt zu werden von Schuld, geheilt zu werden, um Hoffnung zu kriegen und Trost, da ist man Gott begegnet. Da zum Tempel sind die Menschen entweder ausgerichtet, gebetet oder hingekommen, um Gott zu begegnen. Ne? Jetzt logischerweise nicht in Davids Zeit, weil da war der Tempel noch nicht da. So, aber Juda ist der Leiter, ne, von der geistliche Leiter und auch der physische Leiter eigentlich von der Prophezeiung von Jakobs Söhnen. Ne? Jakob war das. Ja. So, und das sind da, wo da kam auch der Messias her. Ne? So, da stand dann auch der Tempel, der neue. So, und in diesem Messias ist auch der neue Tempel gegründet, in Juda. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass wir die Priester sind. So, und wenn du Gott kennenlernen willst, dann geht das nur dort. Dann geht es nur durch Gemeinschaft. Aber im ganzen Volk Gottes, im ganzen Israel war Gott groß. Jahwe, der Schöpfer, der König der Könige und der Herr der Herren. Ganz Israel, ganz die ganze Christenheit, die ganze Gottesvolkheit, so ein wusste, so ein wer Jahwe ist. Und ich finde es halt hier so interessant, weil auch von unserem Gespräch vorhin, aber musste ich halt auch im Bett drüber nachdenken, also in der Vorbereitung. So, ich habe noch kein Arbeitszimmer. In der Vorbereitung halt, na, hier dieser Bruch zwischen Juda und Israel, diese Trennung in Gottes Volk, ne, und so wie es auch heute ist in der Christenheit, mit all den unterschiedlichen Ansichten oder Gefühlsdüseleien oder was auch immer, so ein, trotzdem wir alle preisen und loben und suchen Jahwe. Ja. Und Jesus, der unser König und unser Retter ist und unser Hohepriester. Mit all diesen Differenzen, die da auch sind, Israel ist bekannt, Gott ist bekannt und groß. Man wird gelobt und gepriesen, das dürfen wir halt auch nie vergessen. Also gibt es viele, die Gottes Größe anerkennen und ihr Leben Christus geben als Messias und Erlöser und das Leben leben mit diesem Glauben. So, und doch gibt es unter Gottes Volk auch welche, die ihn noch kennenlernen wollen. Ja. Die mehr wollen. Und das geht nur im Tempel. Das geht nur in der Gemeinde. Das geht nur im Gebet und im Lobpreis und im Gott suchen, ihm nahen und sich ausstrecken an den Ort, wo er zu Hause ist. Und je näher wir an Gott sind und je näher wir Gott sind, so desto mehr werden wir auch erkennen, wer er ist. Und er wird persönlich. So nicht nur ein großer Gott, sondern auch ein sehr naher Gott. Und das ist eben das, was so wichtig ist. Das vergisst man schnell. Gerade in Anfeindungen oder Im Faulwerden, sage ich mal, oder in der Gewohnheit des christlichen Alltags. Lass uns Gott besser kennen. Und da gibt es nur einen Ort für. Vers 3. In Salem ist sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Salem kommt nur meiner Kenntnis nach zwei, dreimal in der Bibel vor. Bedeutet Frieden. Eine Stelle, wo es noch vorkommt, ist in Mose bei Melchisedek. Ne? Dieser Hohepriester. So wie es in Hebräer 7,1 steht. Jesus. Ne? Ein Hohepriester, der weder Vater und Mutter hat, steht in Mose. So ein Priester, der aus keinem priesterlichen Geschlecht herkommt, sondern von Gott eingesetzt wurde als Priester. Außerhalb von diesem Stamm. Ne? So ein unser Jesus. Und genauso dieser wird auch als Melchizedek wird auch als König von Salem bezeichnet. Ne? König des Friedens. So ein. Und das ist ein schönes Bild hier, weil in Salem ist sein Zelt. Ne? Und so wie Christus kommt, so ein als hoher Priester eingesetzt von Gott, so um Frieden zu bringen und Erlösung und Errettung. Und wir, die wir uns zu ihm bekehrt haben, seine Priester werden und zwar in der Welt sind, aber nicht mehr von der Welt. Reisende im Zelt, so wie Israel in der Wüste mit der Zukunft aufs verheißene Land, wie es hier steht, Zion, ne? Die Wohnung. Und momentan sind wir Reisende und ja, wir sind Tempel, aber wir sind nicht der Tempel, sondern der Tempel wird gebaut. Ne? So ein, und noch ist nicht jeder errettet, der zu diesem Tempel gehört. Ne? Zion ist das gesamte Volk Gottes, egal ob Jude oder sonst was. So ein. Die, die wirklich zu Gott kommen. Und unsere Wohnung wird auch in diesem verheißenen Land sein. Und das darf man da auch nicht vergessen. Hier ist nichts bleibend und nichts fest für uns. So ein Zelt wurde dafür konstruiert. Es ist eine Wohnung, eine Behausung, die man aufstellt, um dort zu wohnen für eine gewisse Zeit. Aber mit der Voraussicht, so ein, dass man es wieder abbaut und weiterzieht, um es woanders aufzubauen. Das ist der Sinn von einem Zelt. So, und wenn du sesshaft bist und weißt, hier bleibe ich jetzt, so, dann baust du ein Haus. Ja, genauso wie die Stiftshütte noch nicht ihren Platz gefunden hat und deswegen wurde sie getragen. Der Tempel, der getragen wurde von einem Ort zum nächsten, aufgebaut, angebetet, abgebaut, weitergetragen, aufgebaut, angebetet und so weiter, ne? 40 Jahre lang. So, und so sind auch wir jetzt Reisende und nicht fest. Wir gehen zusammen weltweit, gehen die Priester und die Leviten von unserem Hohepriester Jesus durch die Welt hindurch und Gott spricht rein und setzt uns woanders hin und wir sind einfach nur ein Zeugnis für all die, die herumstehen und uns beobachten und laden ein, komm mit ins verheißene Land. Komm mit, wo Wohnung ist und zu Hause, da wo ein Haus steht, das festgegründet ist und ewig nicht wanken wird. Ein Tempel, wo dauerhaft in alle Ewigkeit Anbetung ist. So, ja. Wir sind hier nicht zu Hause und werden es auch nie sein. Salem ist sein Zelt und seine Wohnung ist in Zion. Dort, dort zerbricht der Blitze des Bogens, Schild, Schwert und Kriegsgerät. Und so wie Israel hier in der Anfechtung ist, und es ist auch ein sehr prophetischer Psalm auf das Ende der Tage, wo die ganze Welt und alle Heidenvölker sich versammeln werden in Armageddon, um gegen Gottes Volk zu kämpfen. Aber auch so, wie wir es in Offenbarung lesen, bei den Propheten, ohne menschliches Zutun wird Gott siegen, ne? Wird Gottes Volk siegen. So in Israel wird nicht einen Schuss abgeben oder ein Schwert zücken, so und genauso auch die Heidenvölker nicht, die gegen Gottes Volk kämpfen, sondern Gott selber wird übernatürlich eingreifen. Ne? Er ist der, der kommt in dieser Situation, wo man gefangen ist und wo es ans Kämpfen geht, so, wo der Feind naht und schreit mit seinen Säbeln und seinen Waffen, so, und Gott greift ein in unser Leben und zerbricht einfach diese Waffen, macht sie unbrauchbar. So. Er zerbricht die Plätze des Bogens. Ne? So wie es in Epheser steht, diese feurigen Pfeile, die geschossen werden von Satan. Aber er ist unser Schild. Er wehrt diese Lügen ab und diese Verdrehungen und das, was uns so verblendet. Ne? Unser Gott ist fähig dazu, uns zu schützen. Und deswegen, das ist mir gerade so ein Riesenanliegen, einfach diese Kraft wieder neu zu entdecken und anzunehmen, die Gott hat, in meinem Leben auch ganz privat und persönlich. Ne? Ich bin ja Egomane, ich darf auch an mich denken, Platus, sondern ich will einen kraftvollen Gott in meinem Leben haben. Ne? Aber gerade in Zeiten, so wie mir Silvester irgendjemand gesagt hat, wenn man durchs Tal geht, ich glaube, du warst das, so ein, wenn man im Tal ist, dann scheint so vieles einfach dunkel und unüberwindbar. Und das ist normal. Wir sind so klein, dass wir nicht rausgucken können aus diesem Nebel, der im Tal ist. Ne? Wir denken, wir sind blind und wir finden nie wieder raus, aber das stimmt ja nicht. Wir haben einen großen Gott. Wir kennen unseren Gott, weil wir unsere Bibel lesen und weil wir uns ausstrecken nach dem Geist. Und er ist fähig und will das auch, für uns zu kämpfen. Glanzvoll bist du, mächtiger, über dem Berg von Beute. Die ganzen Kriege und dieses ganze Unterdrücken und diese ganze Qual und dieses Elend, diese Perversion, alles für diese Schätze dieser Welt und für die Ehre und den Ruhm und die Macht und die Kraft. Ne? So Menschen, die ihr Leben dafür geben und so viele Menschen, die für einen kleinen Teil von diesem angeblichen Schatz und Wert so ein Leben auslöschen. Und der Mensch strebt danach und der Mensch wird blind und gierig danach und aber da ist unser Gott und Gottes Volk sitzt hier und sagt nur, du bist viel glanzvoller, du bist viel mächtiger und du bist viel mehr als das, was die Welt geben kann. Ja. Das ist ein gesunder Blick. Gerade wenn du in deinem Alltag guckst, wo du denkst, da ist Wert drin und doch ist verschwendete Zeit, weil du ganz verpasst hast, so wie viel haben Gott selber ist. Ja. Und Gott steht über diese Beute und kann sie wegnehmen und zu nichts machen. Ja. Oder Gott kann diesen Berg versetzen und den Reichtum geben. Und ich habe das so oft erfahren in meinem Dienst, das, was ich wirklich brauche, das gibt mir Gott. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Und irgendwie ergibt einfach mehr. Sogar wenn er mir nichts gibt, gibt er mir mehr, als wenn er es mir geben würde. Weil irgendwann erkenne ich, dass es gut war, dass ich die Position nicht hatte im Leben oder das Ding nicht hatte, dass es gut war, darauf zu warten, so weil ich sonst das und das nicht gelernt hätte. Ich bin dankbar dafür, für die Momente, wo Gott mir nichts gegeben hat, von dem, was ich oft habe. Und es ist nichts frustrierender, als zu warten oder das Gefühl zu haben, so dass man nicht bekommt. Dass man vergebens wartet oder vergebens hofft oder vergebens glaubt. Aber das ist nicht wahr und das müssen wir uns im Kopf immer wieder klar machen, weil wir Gott kennen. Das hat nichts mit unserem Herz zu tun oder mit unseren Gefühlen oder sonst was, mit unserer Seele, sondern manchmal muss man einfach einen Kopf einschalten und sich dann klar machen, ja, aber wenn Gott mir das jetzt nicht gibt, diese Stellung im Leben, ne, diese Position in der Welt, diese physischen Sachen, diese seelischen Sachen, dann wird es einen echt guten Grund haben. Ne? So, ich weiß, dass wenn Gott mich reich machen würde, wüsste ich nicht, ob ich der gleiche wäre. Ja. Wenn Gott mir all diese Position geben würde, für die ich hierher gekommen bin, ne, die Welt zu erobern, Bücher zu schreiben irgendwann, wo die großen Taten von Gott durch mein kleines irdisches Leben irgendwie weitergegeben wird und andere erbaut und ermutigt, einen großen Gott zu glauben. Weißt du, wenn Gott mir so ein Leben geben würde, so eine Berufung, so einen Dienst, wer weiß, wer ich dann wäre. Ob ich damit klarkomme. Er kennt mich. Ne? Es gibt gute Dinge, große, gute Dinge, für die wir hoffen und beten und die wir wollen. Aber wer weiß, ob wir die Berufenen dafür sind. Ja. Wenn wir nicht zu irgendwas berufen sind, dann sei froh. So, das Schlimmste sind die Menschen, oder die traurigsten Menschen, die ich gesehen habe, sind die, die sich ihre Berufung selbst erarbeiten. In der Christenheit. Ja. Vielleicht entstehen große Sachen, aber die Frucht davon ist nicht gut. Ja. Lass Gott machen. Er ist der, an dem wir uns verkauft haben. Und er ist der, an dem wir uns komplett hingegeben haben, gesagt haben, ich sterbe jetzt und du machst was Neues. So. Er ist mächtiger als diese Berge von Beute, die sich der Mensch selber anhäuft und doch nicht satt wird. Die Tapferen, die werden ausgeplündert. Sie sinken in ihren Schlaf und den Kriegsleuten versagen die Hände. Von deinem Schelten, o Gott Jakobs, sinken Ross und Reiter in tiefen Schlaf. Denn du bist zu fürchten. Und wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn dein Zorn entbrennt? Wer kann vor deinem Angesicht bestehen, wenn du das Urteil vom Himmel erschallen lässt? Da erschrickt die Erde und hält still. Wenn Gott sich erhebt zum Gericht, um zu retten alle Elenden im Land. Wir sehen ja die Schwerter, die Schilder, die Bogen, die Kriegsgeräte, so die fette Beute und die Kriegsleute, die gut ausgebildet sind für den Kampf. Wir sehen die starken Rosse, ne, die großen Wagen, die Kraft und die Macht und die Stärke, die die Welt zu bieten hat. Aber Gott bringt all dieses Toben gegen Gottes Volk einfach zum Schlafen. Ich finde das hier ein tolles Bild, weil Israel steht da gerüstet zum Kampf und so werden die Juden dastehen, wenn es soweit ist und die letzte Schlacht hier auf der Erde in einem Brennen ist und der Antichrist kommt und die Völker sich sammeln, um zu kämpfen. Sie werden dastehen mit was sie auch haben in der Hand, ne? Und sind gut bewaffnet. Aber auch der Feind wird dastehen mit den neuesten Maschinen, mit der neuesten Technik und den stärksten Waffen. In einer Prophetie kannst du rauslesen, dass auch Atomwaffen im Spiel mit sind. Aber das ist eine Deutungssache. Ne? Aber die Welt wird das Stärkste bringen, was sie hat. Satan wird das Größte bringen, was da ist, um zu siegen. Und die Kriegsleute sind ausgebildet und voller Wut und Zorn blind gemacht. Und Gott bringt einfach dieses Geschrei, dieses Kriegsgeschrei und diese Kraft und diese Macht einfach zum Schlafen. Warum? Weil er es kann. Und Gott lacht über die, die sich gegen ihn erheben. Das steht irgendwo. Ne? Gott bringt einfach alles zum Stillstand. Die ganzen Maschinen, die ganzen Gewehre, die ganzen Menschen, alles schweigt still vor diesem mächtigen Gott. Wenn Gott aufsteht. Und das ist die Sache, die so schön ist hier in den Psalmen, diese Hoffnung und diese Glaube, weil der das hier schreibt, der kennt Gott. Und der ist gottesfürchtig, der hat diese Größe Gottes vor Augen. Weil er sagt, Gott wird irgendwann für uns aufstehen zum Zorn. Und zur Rettung für die jetzt elend sind und arm und schwach. Und genauso wird auch eintreten für uns alltäglich, jeden Tag in unserem Leben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. So gerade dann, wenn du elend bist, gerade in dem Land, wo du bist. Oder dich elend fühlst zumindest. Weil du gerade wieder verblendet bist und denkst, du bist nichts und hast nichts. Unser Gott, der steht auf. Auch zu seiner Zeit. Aber wenn er aufsteht, dann in seiner Kraft. Und egal wie stark auch das Problem ist oder der Feindsohn, der schläft ein und wird zum Schweigen gebracht. Niemand besteht gegen unseren Gott. Und das ist die Kraft, die wir haben. Das ist der Grund, warum so viele Leute selbst kurz vorm Tod Gott gepriesen haben und gelobt. So wie Bonhoeffer. Noch ein Lied geschrieben, das ziemlich cool ist. So ein, ne? Wir haben uns nicht zu fürchten, denn wenn Gott uns retten will, rettet er uns. Und wenn uns Gott schneller nach Hause holen will, dann holt er uns schnell nach Hause. So ein, und wenn Gott es nicht zulässt, dass du reich bist oder anerkannt in der Welt oder dich rühmen kannst mit dem Titel oder mit irgendwas anderem, sondern elend und arm, dann sei froh. Weil du wärst wahrscheinlich ein Arsch, wenn du das alles hättest. So ein, also wenn Gott uns in Armut hält, dann um uns zu retten. Weil wie es hier steht, Gott steht auf in seinem Zorn, um zu retten. So. Von daher, wenn, und ich kenne das, wo ich zu Gott schreie und sage, heb dich auf, jetzt steh doch mal auf, mach doch mal was. Jetzt sag doch wenigstens irgendwas oder antworte mir. So ein, lass mich doch hier nicht so elend rumvegetieren, so, sondern beweg doch mal. Und wenn es nur irgendein Wort des Trostes oder Ermutigung ist oder wenigstens ein Reinrufen, hör auf damit, so ein, und mach's anders, ich wäre bereit, aber Mensch, mach doch mal was, so ein, ne? Und es macht mich kirre, wenn Gott nicht redet. Und ich hier unten mich aufrege und aufblustere und mir so doof vorkomme, wie die Frau da vor diesem Richter. Und die ganze Zeit immer wieder den nervt, so ein, ne? So ein, ich will nicht ein Mensch sein, der die ganze Zeit nervt. Weil es unbedingt haben will, sondern ich will zu Gott kommen, sagen, Herr, das brauche ich jetzt, und dann will ich, dass er aufsteht und es tut. Ich bin ein Mensch, der vor Gott kommt und eine Frage stellt und erwartet, dass er auch antwortet. Ne? Ist ja Gott, der weiß alles und kann alles. Also los, Gott, mach. So ein törichter Mensch bin ich. Weil da jemand ist, der viel weiser und viel größer und mächtiger ist als ich und der alles im Blick hat, den absolut nichts überrascht, für den Zeit überhaupt keine Rolle spielt. So ein, und Wünsche und Träumereien oder Selbstvertäuschung oder Verblendung vom Feind. So ein, er sitzt da souverän und ruhig und hat alles im Blick, auch mich. Von daher ist es der Moment, wo ich wieder mir bewusst werden muss, so ein, nee, Gott ist groß. Und ich kenne ja meinen Gott. Und mein Gott ist schon so oft für mich aufgestanden, für mich eingetreten. So, auch zu seiner Zeit. Und die ist perfekt. Nicht nur für mich, sondern für alle anderen auch drumherum. Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen. Mit dem Rest der Zornesflammen gürtest du dich. Wir kennen die Stelle, so ein, alle Könige, selbst der größte König dieser Welt, so ein, wird sich knien vor Gott, ihn preisen und loben und ihm die Ehre geben. Wird verstummen und sich nicht mehr rechtfertigen oder seine großen Taten verkünden, sondern wird still sein und zuhören, was dieser König da auf dem Thron in der Ewigkeit zu sagen hat. Ja. So ein, die Menschen schreien und sind wütend und denken sich sonst was aus und rebellieren gegen Gott in jeglichster Form, egal ob gottlos oder gottesfürchtig. So ein, na, aber im Endeffekt kann niemand Gott zürnen, der ihm entgegensteht. Ja. Egal wer, auch ich, wenn wir vor unserem lebendigen Gott stehen, so ein, selbst wenn da irgendwas ist, was wir zu meckern haben hier unten, so ein, wir werden ihn sehen und wir können ihn nur noch preisen. Und Preis ist nicht unbedingt, dass man aus voller Überzeugung von sich heraus, ich hab dich so lieb und du bist so wunderbar, sondern Preisen ist, dass man auf die Knie geht und sagt so, wow, du bist, wer du bist. Ich kann nichts mehr dazu sagen. Lobt den Herrn, lobt Gott. Das ist Lobpreis. Aber für die, die ihn lieben und die ihn kennenlernen, so ein, ist Lobpreis natürlich noch mehr als das. Und Anbetung. Ist auch was, was berührt und was nah ist und ja, was auch mit Gefühlen zu tun hat. So ein, aber Lobpreis an sich hat nichts damit zu tun. Ja. So wie heute Lieder gesungen werden, so gab es das nie in der Geschichte. So ein, mit diesen So ein, ne, gefühlsmäßigen, immer wiederkehrenden meditativen, ja. So gab es niemals in der Geschichte der Christenheit Lobpreis, auch in der Judenzeit nicht. Ja. Anbetungslieder und Lobpreislieder und haben von Gottes Größe gesungen und von seiner Herrlichkeit. Natürlich war das auch gemischt mit Gefühlen und mit was Namen, mit das kann man bei David seinen Psalmen gerade lesen, der war sehr, also auch wenn er ein großer Kämpfer war und wahrscheinlich ein starker Mann, so ein, war trotzdem ziemlich sensibel von der Seele her, ne? So ein, jedenfalls vor Gott. Wie er zu Menschen war, weiß ich nicht, zu seinen Kindern war er ziemlich mies und zu seinen Frauen. So ein, auch vor Gott war er sanft und weich. So ein, das weiß ich. Aber, und da muss ich auch darauf achten, so, und das merke ich, wenn ich zu sehr Gott vermenschliche und mein Leben mit ihm zu sehr aufs Gefühl packe und auf Emotionen und auf Hollywood halt, ne? So ein, dann wird mein Gebet schwach und arm. Auch meine Anbetung wird schwächer. Und mein Herz und meine Seele gehen weg vom Lobpreis und vom Dank und von der Anbetung, ne? Ich darf das nicht vergessen, was Anbetung eigentlich ist. So ein, wie heißt es in den Einzahlen? Und wenn ich dich nicht preise, dann tun es die Steine oder die Berge oder irgendwas. Gibt es doch ein Lied von. Oder irgendwo anders. Jesus sagt das? Okay. Ne? Ich glaube nicht, dass Steine da sind und sagen, du bist so ein toller Gott, ich liebe dich. Danke, dass du mich so schön rund gemacht hast. So ein, ne? Auch die Vögel, glaube ich nicht, dass die ihn so preisen. Und da, das ist auch gerade so ein, so eine wichtige Sache, wo Gott gerade baut in mir Lobpreis und Anbetung. Ja. Weil ich will nicht nur die eine Seite haben, diese schöne, so ein Lagerfeuermusik, ne, wie Schächi das sagt, so ein, aber auch unsere Gebete sind manchmal Lagerfeuermusik, echt, ne? So ein, und da möchte ich wachsen. Ich möchte lernen zu beten, anzubeten und zu loben und zu preisen, so, dass ich das komplette Paket von Gott erfahre in meiner geistlichen Zeit. Und ich brauche das, meine Seele hungert danach. Ich möchte Gottes Größe auch erfahren und das in meinem Gebet sehen. Ne? Auch mal auf die Knie fallen und einfach zerbrochen, so ein Dasein wie David so, und sagen, Mann, ich bin ja ein Wurm. So, ne? Ich bin elend und arm und ein Häuflein und guck deine Herrlichkeit und deine Größe, deine Präsenz. Du bist, wer du bist. Ich danke dir, dass ich überhaupt existieren darf. So. Diese Demut vor Gott, so, die ist nötig. Und die hat immer existiert, nur jetzt schwindet sie, ne, in der Moderne. So, diese Furcht und diese Ehrfurcht vor unserem Schöpfer. Weil wir dürfen nicht vergessen, auch wenn er Papa ist oder sich Papa nennen lässt, und Freund, der ist eine gewaltige Autorität in dem, was es gibt. Und wenn ich dann sehe, wie Menschen ihren Papst mit was für einer Autorität selbst Nichtgläubige umgehen und vorsichtig sind und mit Respekt zollen, weil man das als Mensch so macht, weil das Ehre gibt, ne? So ein, oder noch nicht mal das, selbst manche Leute, ist ja echt witzig, ich bin ja nun nichts in der Christenheit, ne? Aber manche Leute, besonders Nicht-Christen, die so ein bisschen christlich sind, ne? Also wenn die erfahren, so dass ich Pastor bin, auf einmal verändert sich alles. Ne? Und auf einmal kommt diese, ja, diese hündische Anbetung, ne? Was Lobpreis eigentlich, Anbetung, was da eigentlich drinsteckt, ne? Dieses Unterwerfen, so, oh, ne? So ein, wo ich dann dastehe und denke so, hey Mann, ich bin der Kleinste eigentlich in der Gemeinde. Aber wenn ich dann sehe, wie ich zum Beispiel reagiere auf Polizisten oder auf Oberärzte, wenn du irgendwo bist, oder auf Direktoren, der Schule oder deine Lehrer, wenn du Kinder hast und da zur Schule musst oder ne, wir haben automatisch, wenn jemand irgendeine Autorität hat und wir das respektieren, sind wir auf einmal vorsichtig, nehmen uns zurück und haben Respekt und geben Respekt. Ne? So ein, und da finde ich es traurig, dass man das so schnell vergisst, ne, wenn man vor seinem Schöpfer tritt. Das ist der Engel, der spielt Harfe im Hintergrund. So, ne? Gott ist würdig. So, und ich bin froh, dass ich nicht im Zorn zu ihm kommen muss, sondern dass ich in eine Anbetung komme und Glück. Ja. Und Gott wird seinen Zorn ausgießen. Und es wird der Tag kommen, wo Gott aufsteht und wo gerichtet wird. Ich erwarte das sehnlichst. Auf der anderen Seite wünsche ich es mir auch weg. Weil es muss schrecklich sein. So moralisch bin ich da im Dilemma, so hin und her gerissen. Auf der einen Seite will ich, dass Jesus kommt und Gericht hält, und auf der anderen Seite habe ich echt Schiss davor. So ein, ne. Aber Gott wird aufstehen, und da ist so nicht der liebe Papa Weihnachtsmann, ne, sondern da wird er der König sein und der Herr und der Herrscher. Der wird da stehen und er wird richten ohne Tränen. Vielleicht mit, wie sich das manche vorstellen, aber so ein, er wird gerecht richten, und dann gibt es das Urteil, und dann gehen die Ziegen und die Böcke, ne? Oder Schafe und Böcke, so wie auch immer. So ein, und das muss uns klar sein, und das darf ich auch nicht vergessen, wenn ich mit den Menschen hier in der Welt zusammen bin, so, dass sie gerichtet werden, und zwar im Zorn. Ich bin Gott so nah und bin so frei, weil dieser Zorn nicht da ist, wenn wir miteinander sind. Der Zorn ist bezahlt dank meinem Hohepriester, meinem Retter. Ja. So, aber ich darf das nicht auf andere, auf die Gottlosen geben, diese Freiheit, die ich bekommen habe, weil die haben die nicht. Und auch auf sie guckt Gott nicht lächelnd, so wie ich. Ne? Ich bin mit den Gottlosen zusammen, die ich mag oder die ich kenne, so, und ich gucke lächelnd auf sie und will nur Gutes, aber Gott guckt nicht lächelnd auf sie gerade, sondern im Zorn. Und das heißt nicht, dass Gott sie nicht retten will oder sie nicht liebt, so, oder lieb hat oder sonst irgendwas. Er hat ja alles gegeben dafür als Beweis, dass er das alles tut, so, aber diese Ungerechtigkeit ist noch nicht bezahlt, ne? Und das ist auch ein Blick, den ich haben muss, wenn ich in der Welt hier umhergehe, gerade mit denen, die mir näher sind, von den gottlosen Menschen. Die Gott in meinen Wirkungskreis stellt, in mein Leben reinbringt, die ich kennenlerne und näher kommen, die mir wichtig werden und mir auf dem Herzen liegen. Ich darf das nicht vergessen, dass da Not ist, dass ich leuchte. Und nicht wie ein Knicklicht, was total enttäuschend war, ne? 2, 3 Stunden und dann hat man kaum noch was gesehen. Sondern wie ein Halogenstrahler im Stadion. Die Leute brauchen Licht unbedingt. Wir haben es uns jetzt nicht wirklich ausgesucht, weil wir berufen und erwählt sind, aber wir sind nun mal das Licht. Und vielleicht sind wir enttäuscht von unserem Licht oder von unserem Modell der Lampe. Und wollen gern ein Update haben oder so. Ne? Aber wir sind nun mal das Licht, das wir gerade sind. Ne? Auch mit denen sollten wir scheinen, so doll wie es geht. Und das muss ein Anliegen sein. Ne? Das ist meine Entscheidung, die ich treffe, jeden Tag. So ein, meine Entscheidung. Ja. Und ja, es gibt Sparlampen. Ne? Da gehöre ich auch manchmal dazu. Ne? Die machst du an und dauert 3 Minuten, bis dann endlich das Licht wirklich da ist. Ne? So ein, aber ja, Gott kommt mit unserer Vorglühzeit, sage ich mal, klar. Das Entscheidende ist halt nur, bin ich bestrebt, dann auch wirklich zu glühen, wenn es denn soweit ist. Ja. Ich habe keine Zeit und keine Freiheit und eigentlich auch gar kein Recht, mich gehen zu lassen in dieser Welt. Die Freiheit nehme ich mir oft, aber eigentlich habe ich überhaupt kein Recht mehr dazu. Auch das ist Gnade. Legt Gelübde ab und erfüllt sie dem Herrn, eurem Gott. Von allen Seiten soll man Geschenke bringen, dem Furchtgebietenden. Wir wissen nur vom Psalm und wir wissen allgemein auch von Jesus so ein, ist nicht weise, ein Versprechen zu machen. Besser nicht zu versprechen, als was zu versprechen, ist dann nicht zu halten. Ne? Aber Jesus sagt so ein, wenn du was versprichst, ob Mensch oder Gott, ist egal, aber wenn du was versprichst, dann tu es auch. Dein Ja ist ein Ja, dein Nein sein Nein. Oder sag nicht, halt Klappe. So ein, von daher bin ich sehr vorsichtig, irgendwas zu versprechen. Ich bin noch sehr vorsichtig, im Allgemeinen irgendwas zu versprechen. Zum Beispiel, wenn Dorit oder ihr zu mir sagt, so ein, kannst mich daran erinnern, dann sage ich nicht, ich, okay, mache ich. Sondern ich sage prinzipiell so ein, ich versuch's. Ne? Weil ich versuch's wirklich, aber ich weiß eh, wahrscheinlich vergesse ich's. Ne? Oder ich sage, okay, mache ich, und dann sage ich, ich soll dich daran erinnern, das und das. Ne? Dann habe ich mein Versprechen gehalten, so, und bin mein, diesen Bund los. Ja. Aber es gibt Versprechen, die ich getan habe, dann die ich mich auch halte. So, und zum Beispiel mein Ehegelübde, mein Eheversprechen. Ist ein Bund, den ich eingegangen bin, mit dem Bewusstsein, das wird niemals enden. Ne? Entweder ja, mitgehangen, mitgefangen. Ne? So, genau das gleiche, dieses Bündnis, dieses Versprechen, dass ich mit Gott eingegangen bin, ich gehöre dir für den Rest der Ewigkeit. Ne? Ein Versprechen, das ist mir heute so ein bisschen klar geworden, ein Versprechen ist eigentlich Liebe. Ist eine Entscheidung, die man trifft und zu der man steht, egal was dann kommt. Ne? Und das ist verpflichtend. Ne? Aber es ist gut, Dinge, die gut sind, dann zu versprechen. Ne? Weil manchmal ist es genau das, was einen, was das überhaupt zusammenhält. Ne? Gibt es jetzt zum Beispiel Ehe nicht, diesen Bund, den man eingeht mit der Frau und diesen Ring und diese Verpflichtung, die man tut, weiß ich nicht, ob Ehe überhaupt, also die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau dann überhaupt bis zum Tod halten würde. Ne? Wenn du auf den Sack gehst, nimmst du halt den nächsten Mann oder nächste Frau. Ne? So ein, von daher, manche Versprechen, die man tut als Mensch, tun uns gut, weil es eine Art Gefängnis ist, eine Art Zaun, eine Art Regel, Ordnung, die uns, die nicht so leicht zu überwinden ist. Ne? Und dann gibt es so beknackte Leute, wie manche, die wir hier kennen, so ein, die alles Mögliche versprechen, weil sie denken, die Stimme Gottes zu hören, und im Endeffekt ist es ein Fluch, weil es bringt keine gute Frucht und keine, kein Segen und nur Sünde, weil man immer wieder gegen sein Versprechen handelt. Von daher muss man sehr weise sein und abwägen, was man verspricht. So. Auch wenn jemand irgendwelche Geschenke verdient hat, dann bin ich das. Für all meine Mühe und meine Liebe und mein Dienst. Auch wenn ich schon so viel Geschenke und Dank verdient habe, wie viel mehr dann der Schöpfer, der das überhaupt erst alles möglich macht. Ne? Ne? Und das ist halt auch so eine Sache, das stimmt, was hier steht. So, er ist furchtgebietend und er hat Geschenke verdient, der Anbetung. Wenn ich gucke, was manche verblendete Leute, die irgendwelchen Götzen nachjagen, was die ihren Götzen alles schenken. Ne? Blümchen mit Weihrauch, ein bisschen Essen schön gemacht und so weiter, und das qualmt dann vor sich hin da, so ein, oder, keine Ahnung, irgendwas so, ne, was die Menschen halt so schenken. Ihr Geld nehmen und irgendwie in einen Brunnen schmeißen und sich dann was zu wünschen, so ein, ne, aber die Götter kriegen Geschenke, so war das schon immer. Ne? Und wie viel wichtiger ist denn, dass der eine, der wirklich lebt, was geschenkt bekommt, ne? Und ich hab Gott alles geschenkt. Ich habe gesagt, ich gebe dir das Wertvollste, was ich besitze, und das bin ich komplett geschenkt. Ne? Klar ist das irgendwie fies, weil im Grunde ist es ja so, als ob ich die Rostkarre, die kaum noch fährt, so, ne, wo ich weiß, so, und selbst das Verschrotten kostet Geld, so, dann zu jemandem gebe und sage, hier, hast du geschenkt. Ne? Ah. So ein, weil mehr war ich auch nicht, als zu Jesus kam, aber ich bin gerade noch so reingetuckert und wurde geschoben, wahrscheinlich von drei Engeln. So, aber irgendwie, hat er mich in seinem Vorhof gelassen. Hat gesagt, ja, nehme ich. Ne? So, mache ich einen Smart draus oder so. Oder Fiat Polska oder so. Gepimpt. So, ne? Aber ja, selbst das, was eigentlich mickrig ist, wenn ich das vergleiche einfach nur mit Gott. Weil ich, in meinen Augen bin ich nicht mickrig oder wertlos. Ich bin so wertvoll, dass ich jeden Tag weiterleben will. Ne? In meinen Augen. So, aber Mensch, Gott hat echt einiges verdient. Nicht, was er über was macht, selbst wenn Gott nie was gemacht hätte, außer uns zu erschaffen, selbst dann hätte er es verdient, Dank und Lob zu bekommen. So, ja. Von daher auch da, was Gott mir letztes Jahr ziemlich oft dringlich, muss ich dazu sagen, so immer wieder gezeigt hat, ne, dieses Dank, sei dankbar. So, ob ihr betet oder flucht oder was auch immer, tut's im Dank, ne, mit Dankbarkeit. So, betet oder bittet, so, tut's mit Dankbarkeit, ne, halt, Dank, 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 das kam immer und immer und immer und immer wieder, so oft, dass ich dann irgendwann gesagt, ja, ich weiß aber nicht, wie ich danken soll, ne, so ein, aber ein dankbares Herz hat's begriffen, was es hat. Das war die Erkenntnis vom letzten Jahr für mich. So ein dankbares Herz versteht und vertraut und glaubt vom Herzen her. Und Gott hat das verdient, dass man ihm Danke sagt. Mensch, dass der mich Trottel so ein, überhaupt so ein, durch den Tag bringt, das, da kann er mal einen Dank für kriegen. Ja. Dass er mich zieht. Wenn ich mich wieder gehen lasse und mich selbst bejammere und sage, ich werde es eh nicht haben. So ein, ne? Und trotzdem geht er mit mir weiter. Wenn ich wieder irgendeine Torheit mache oder irgendwas Doofes, so ein, wieder vergessen habe, was er mir gezeigt hat. Ne? So ein, aber er ist immer da und er hebt mich immer wieder auf, er ruft mir immer wieder zu, er lässt nicht locker. So ein, und manchmal schreit er mir hinterher, jetzt pack dein Zelt zusammen und zieh weiter. So ein, ne? Du hängst dir viel zu sehr fest an diesem Ort. So ein, du bist schon wieder viel zu sehr mit dieser Welt verbunden und baust dir gerade dein Zelt aus, als ob es ein Haus wäre. Ne? Guck mal deinen Vorgarten an, was pflanzt du da Pflanzen an, Mann? Du bist hier nicht zu Hause. Es geht doch bald weiter. Das ist Geldverschwendung, Energieverschwendung, Zeitverschwendung. So ein, konzentrier dich auf das Wesentliche. Mann, du hast ein Zelt. Tu nicht so, als ob es ein Bungalow ist oder so. Ne? Und dann sitze ich da mit meinem Klappstuhl, meinem Bierchen, ne, so ein, und sag so ein, ja, hast ja recht. Ne? So ein, das ist trottelig, so ein, sich ein Zelt so einzurichten, als ob es ein Haus wäre. So, weil du dir nur Ballast anschleppst in Zelten. Du hast überhaupt keinen Platz mehr zum Schlafen. Außerdem musst du das ganze Zeug auch noch mitnehmen. Handgepäck. Ne? Und dein Leben hier und dieser Weg, der wird echt schwer. Ne? Und anstrengend und mühsam. Einfach weil zu viel an dir hängt, so, was dich zurückhält. So, ne? Und dann siehst du einen anderen Christen an dir vorbeispotten und denkst nur, wow, wie hat er denn das gemacht? Ja, der hat nicht so viel Scheiß mit. Ne? Wir sind hier nicht zu Hause. So ein, und deswegen haben wir auch eigentlich gar nicht so viel zu meckern. Weil wenn ich mit dem Leben zufrieden bin, so ein, als Wanderer, so ein, der mit leichtem Gepäck in Ordnung ist, der sich klar ist, hier nicht zu Hause zu sein, dann vermisse ich auch nichts. Und dann brauche ich auch nichts, weil ich ja alles da habe, in meinem Kleinzelt. Dann ist mir auch egal, so, weil ich ja eh nicht viel habe, was mich hält, so, wenn Gott in mein Leben spricht und sagt, und jetzt geh davon weg und mach das. Dann sage ich, okay, ab zum nächsten Schrottplatz. Ab zur nächsten Wiese. Ab zum nächsten See, so ein, was auch immer, wohin, ich bin ja eh nur unterwegs, ich komme nach Hause, ich bin auf dem Weg nach Hause. Und ich bin dankbar dafür, dass du mein Leben rufst und mir jeden Tag aufs Neue den Weg zeigst, sodass ich auch ankomme. So wie Israel in der Wüste. Wir könnten es echt alle so einfach haben und so entspannt und so voller Kraft und Macht aufs Wesentliche gucken. Israel sitzt da und sagt, guckt nur auf Manna, nach weiß ich wie vielen Jahren, ich kann es verstehen, aber guckt nur auf Manna und auf Wachteln und sagt, oh Mann, ey, ich hätte so gerne mal wieder Knoblauch in meiner Paste. Ne? Wie schön war das doch? So ein Guck nach hinten. Ne? Und das ist so traurig, weil die, die nicht lernen, geduldig und zufrieden zu sein, mit dem Bewusstsein, Mann, es geht an einem viel besseren Ort als der, wo du herkommst. So ein, die gucken nur noch auf das, was sie haben in ihren Händen und auf zurück, wie es damals war, so ein, und sehen einfach diese Herrlichkeit Gottes nicht mehr. Die brauchen nur nach oben gucken, sehen diese Decke, die seit 40 Jahren über ihren Köpfen hängt. Die Herrlichkeit Gottes ist da in meinem Leben jeden Tag, egal ob ich gerade wieder ans Manna, an Knoblauch denke oder Bier oder sonst irgendwas so, ne, du bist immer da. Und wenn es dunkel ist und es kalt wird so, dann sehe ich diese Feuersäule vor mir. Du bist da in deiner Macht und Herrlichkeit und Größe und weißt den Weg. Ein Wunder, 40 Jahre lang. Jeden Morgen stehe ich auf und da ist dieses Engelskorn, was es hier auf der Erde überhaupt nicht geben durfte. Aber du versorgst uns damit. Jeden Morgen. Und ich brauch's nur einsammeln. Jeden Abend. Wachteln. Wo kommen die alle her, habe ich mich gefragt. Ich meine, die müssen sich ja vermehren wie Irre. Haben die vielleicht auch, vielleicht ist es Supermanner, so ein, dazu fähig, so ein Wachteln zu produzieren. In Unmengen. Das waren ja Millionen von Juden, die da durch die Wüste sind. Ne? So ein, und jeden Abend können die sich da einen Grill machen. Jeden. Ne? Ich weiß nicht, bist du schon mal eine Wachtel hinterhergerannt? Man, die Dinger sind echt klein und schnell. So ein, ne? Du brauchst nur aufheben und hast Fleisch. So ein, ja, Wachtel, kleine Vögel. Ne? Weißt du, aber Gott macht das in unserem Leben und das ist eben das Ding, so ein, das ist die Perspektive, die Jesus gebracht hat und auch die Aposteln den Gemeinden geben wollten von Anfang an, deswegen haben sie die Briefe geschrieben. Lass dir nicht deinen Blick verblenden, so wie es Satan mit der Welt tut. Dann wirst du auch sehen, dass du deinen Manna hast, jeden Morgen aufs Neue, dass du dein Fleisch hast, denn jeden Abend aufs Neue, dass du deinen Schutz über dir hast, wenn die Sonne dir auf die Glatze brennt, und dass du auch die Feuersäule vor dir hast, die dich wärmt und dir einen Weg weist, selbst wenn du im Dunkeln läufst. Und die Menschen werden das sehen. Die Menschen werden von diesem Schöpfer hören, so ein, egal wie du da aussiehst und da rumlatscht. Ja. Er wird dafür sorgen, dass du immer Schuhe an deinen Schuhen hast und immer dich bekleiden kannst. So, und wenn es dein Leben lang die gleichen Schuhe sind, dann sei damit zufrieden. Hauptsache, du hast welche. Ja. Aber Gott ist da. Und Gott ist da in Kraft, um zu retten alle Elenden im Land. Das Wertgeschenke zu kriegen. Denn er beschenkt uns jeden Tag. Und er beschneidet den Mund der Fürsten. Er beschneidet den Mut der Fürsten und ist furchtbar gegen die Könige auf Erden. Ja, habe ich schon gesagt. Egal, wer man hier ist auf dieser Welt, so ein, da oben ist man nichts. Nichts mehr als der Nächste, der neben einem steht und vielleicht der Penner war. So, da oben steht nur noch einer und das ist Gott. Und ich freue mich, dass wir zu diesen Glücklichen gehören, weil damals gab es in der Welt auch schon ein paar Menschen, nicht nur Israel. Und ich bin so dankbar, dass wir zu den Glücklichen gehören dürfen, so die mit durch diese Wüste latschen dürfen. Die, die in Israel geblieben sind, so, und die haben nicht erwartet. Naja, Ziegel machen, Pyramide bauen, Ägypten. Ziegel machen, alt werden, Kinder kriegen, die machen das Gleiche. Kommen wir nie raus aus Ägypten. Ne? So, und die, die aber sich auf den Weg gemacht haben mit diesem Gott, den sie nicht kannten, den sie kennenlernen mussten, die haben gesagt, ja, es wird nicht so bleiben. Ne? Irgendwann hört die Wüste auf und dann bin ich im verheißenen Land, da wo Milch und Honig fließt, da wo ich mein eigenes Haus habe. So, da wo Gottesdienst ist, da wo Frieden ist und Freude. Dass sie das nicht erwartet hat, ist uns allen klar. Ne, aber das ist ihre Schuld. So, im Grunde kannst du dich entscheiden, wer du sein möchtest. Eine große Wahl hast du nicht. Ne? Entweder bist du Josua und Kaleb, die einen großen Gott sehen und kleine Riesen, oder du bist einer von den anderen Idioten. Ja. So ein, die einen kleinen Gott haben, einen kleinen Gott sehen, so ein, aber und alles andere viel mächtiger und größer wirkt. Ne? So ein, und ich weiß, zu wem ich gehören möchte. Ja. Nicht zu den anderen Idioten. So ein, ja, ich möchte deine Größe sehen und erfahren, aber ich will dich auch kennenlernen. Ich danke dir, dass wir auf dem Weg sind fürs heiße Land, dass du unser Hohepriester bist. Ein wunderbarer Hohepriester. Und für das, den Bund, das Versprechen, die Liebe, die du eingegangen bist für uns. Danke, dass ich mit dabei sein darf. Und ich will nicht zurück nach Ägypten. Auch wenn ich es mit meinen Taten, meinem Wandel manchmal so ausdrücke. Ich möchte wachsen im Lobpreis, in der Anbetung, im Gebet und im Dank und in dir ehren und dich preisen, weil du das einfach nur wert bist. Und wenn ich da drin nicht wachse und ich da drin bin im Geistlichen, dann nützt auch der ganze andere Mist nichts. Das habe ich erkannt. Dafür danke ich dir. Dann ist so meine Theologie sinnlos und wertlos. Dann ist auch mein Dienst wertlos und sinnlos. Mein Reden über dich mit Fremden sinnlos. Und meine Auslegung hier im Gottesdienst, dann ist, dass ich hier putze und hier aufräume oder das Licht anmache oder alles gemütlich mache, Kaffee mache. Und das ist alles total wertlos, wenn der erste Bereich nicht stimmt und da ist. Und dann fühle ich mich auch sinnlos in dem, was ich tue. Ja. Und ich danke, dass du uns immer wieder dran erinnerst. Dass du uns immer wieder aufs Neue zeigst, guck mal, ich bin da. Die ganze Zeit. Und so wie du Israel nicht einen Tag allein gelassen hast, die 40 Jahre in der Wüste. Genauso ist es auch bei uns. Egal, ob sie es selber gerade sehen konnten oder nicht, aber du warst da. Und hilf uns dabei, nach oben zu gucken ab und zu. Und um wieder zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Ja, dann. Ich will kein Bungalow-Typ sein. Ja, lieber so ein cooler Typ mit Zelt und Gitarre, der rumkommt und frei ist. Ich danke für die Freiheit, die wir in dir haben, Christus, unser Messias und König und Herr. Ja, bitte herrsche. Amen.
Amen.
Wir haben die ganze Zeit Kennzeichenspiel dazu. Echt schade.